Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Moin und herzlich willkommen. Zweite Folge, das Update im neuen Jahr. Insgesamt Ausgabe 46 und ich habe absolut keine Ahnung, wie häufig du schon zu Gast warst, weil du bist einer der Stammgäste. Moin Marcel.
Ja, moin Ulf. Das weiß ich in der Tat selber nicht.
Häufig, wenn in der letzten Folge war Andreas Holznagel zu Gast, der war erst einmal dabei, als ihr mit ihm bei unserem Kunden Schüco wart. Da ist das dann einfach, da kann man die eine Folge verlinken. Mhm. Wenn ich jetzt mit dir anfange, dann werden die Shownotes sehr lang.
Dann machen wir einfach eine Linkliste dahinter.
Ja, oder so. Ja. Wir beide wollen heute sprechen über die Top 3 Cybersecurity-Fehler, die wir immer wieder bei Unternehmen sehen. Denn in jedem IT-Projekt gibt es Stolperfallen, Projekte scheitern häufig an denselben Problemen, Cyberangreifer kommen häufig aufgrund der gleichen Fehler in Unternehmen rein. Ja, da gibt es Sachen, die häufen sich, die immer wieder irgendwie der Grund dafür sind und die wollen wir heute mal durchgehen, beziehungsweise das ist eigentlich meine Frage an dich, was sind die 3 Fehler, die du immer wieder siehst, die in den letzten Jahren begegnet sind oder was vielleicht auch dir jetzt neuerdings immer wieder begegnet. Also bin ich gespannt, was du berichtest. Lass uns einfach mal reinstarten, vielleicht mit der Top 3.
Muss ich sie jetzt auch noch priorisieren oder soll ich einfach mal loslegen?
Können wir auch erstmal 3 sagen und dann priorisieren wir sie nochmal. Können wir Freestyle, mega.
Freestyle, ja, weil also das auf 3 einzuschränken ist schon schwer genug. Ja. Das Priorisieren bestimmt auch noch. Aber vielleicht fange ich mal damit an, was so auch das nahestehendste Thema ist, und zwar, wenn ich Angreifer wäre, wie würde ich ins Unternehmensnetzwerk eindringen? In der Regel nicht, indem ich auf den Campus gehe und irgendwo mich an den Computer anhänge. Ja, das kann auch passieren, das ist sicherlich auch ein Szenario, aber die meisten sitzen irgendwo im Ausland in ihrem Bunker und penetrieren von dort aus europäische Unternehmen. Das heißt, ich komme von außen, also aus dem Internet heraus, und das ist sicherlich einer der häufigsten Fehler, den ich oder den wir generell sehen, dass es den Angreifern viel zu leicht gemacht wird, das Unternehmen von außen anzugreifen. Gar nicht jetzt durch diese klassischen Dinge wie Phishing, was schon seit hunderten Jahren gefühlt das Top-Thema ist, sondern immer mehr dadurch, dass ich Infrastruktur nach außen freigebe, dass ich mich immer nackiger mache gegenüber verschiedensten Cloud-Plattformen, Zugangswege schaffe, ob Remote-Arbeit, ob Systeme, die vielleicht für Lieferanten oder Ähnliches zur Verfügung gestellt werden. Ich platziere ein System, ich gebe es ins Internet frei und ich bin mir häufig nicht darunter bewusst, was das eigentlich auslösen kann, wenn ich mich nicht drum kümmere. Und deswegen ist das so einer der häufigsten Fehler, zu sagen, ich habe ein System, ich patche es nicht, ich stelle es ins Internet, ich weiß es vielleicht gar nicht mehr, vielleicht gab es auch mal einen Wechsel in der IT. Ja. Keiner hat das System mehr auf dem Schirm, aber der Angreifer findet es heraus.
Okay, also das ist so ein Klassiker, der immer wieder begegnet ist und der wahrscheinlich auch einfach auch ongoing ist.
Ist sehr ongoing und das zu schützen auch als unsere Aufgabe ist natürlich auch nur so gut möglich, wie wir dann auch Kenntnis von diesen Systemen erlangen. Mhm. Das heißt, wir müssen es halt entweder in einem Scan finden oder der Kunde selber muss eine Topologie mitbringen und wissen, ich habe so ein System. Wenn er es selber nicht weiß und wenn vielleicht auch nicht in so einen Scan investiert wird, dann habe ich immer so eine Art Schattensystem und das wird mir halt immer dann zum Verhängnis, wenn das System auf einmal anfängt, komische Dinge zu tun und ich es bestenfalls noch mitbekomme. Ja. Wenn ich es aber gar nicht erst mitbekomme, dann ist das manchmal sogar der Freifahrtschein zur Vollverschlüsselung.
Ach krass, okay. Ja, der erste Fehler, den wir immer wieder sehen, was hast du noch in deinem Koffer dabei?
Ja, vielleicht machen wir da ein bisschen weiter. Wenn ich auf so ein System angekommen bin und ich habe vielleicht den ersten Fehler begangen, aber das kann auch sein, dass ich generell meine IT-Infrastruktur so hochgezogen habe, dass ich vielleicht zu laissez-faire mit Berechtigungen umgegangen bin. Ja. Das fängt an von jeder Benutzer ist zentral oder lokaler Administrator. Ich meine, das ist kein Thema, was jetzt neu gekommen ist. Das gibt es schon seit vielen Jahren. Nichtsdestotrotz sehen wir das immer noch, dass sehr umfangreich mit Berechtigungen umgegangen wird, weil jeder ist immer besonders und jeder braucht diese Berechtigung immer. Und das hört dann eben bei den Administratoren auch nicht auf, sodass es kein vernünftiges Tiering-Modell gibt, sodass es kein Vier-Augen-Prinzip gibt, vielleicht auch kein interner Multifaktor, wenn es um Super-User-Funktionalitäten geht. Das heißt, das ganze Identity-Access-Management bis hin zu, es wird auf einmal ein neuer Benutzer registriert. Das ist eigentlich das Leichteste, was ich tracken kann im Unternehmen mit hohen Berechtigungen. Aber auch das wird oft gar nicht gelockt oder wenn es gelockt wird, nicht reportet und alarmiert. Das heißt, das ist ein verdammt großes Thema, auch ein verdammt großer Fehler. Und das spielt auch wieder zu diesem ersten Thema ein. Wenn ich irgendwo ein System nach außen hin freigegeben habe, muss ich mir bewusst sein, wenn ich mich einmal mit einem Account dort angemeldet habe, der hochprivilegiert ist und ich rotiere dort nicht das Passwort, dann kann das ausgelesen werden im schlimmsten Fall, weil ich zum Beispiel eine Synology irgendwie freigegeben habe, die habe ich mit einem Super-User angemeldet oder eingerichtet. Dann liegen die Daten auf diesem System, zwar eigentlich gehasht, aber auch da gibt es immer wieder Schwachstellen, dann können die in kürzester Zeit ausgelesen werden und dann hat so ein Angreifer nicht nur von außen Zugriff aufs Unternehmen, sondern er hat auch gleich noch das höchste Berechtigungsticket gezogen und kann eigentlich so durchrasieren.
Ja, krass. Also Passwort in so einem Fall, wenn man mit einer hohen Berechtigungsstufe da drin ist, regelmäßig rollieren und wahrscheinlich auch einen zweiten Faktor nutzen beim Login, ne?
Genau, und eben schon anfangen, personenbezogene Benutzer zu erstellen, Service-Accounts so eingeschränkt, wie ich sie wirklich brauche. Also mein gesamtes Identity-Access-Management vom Konzept über die technische Implementierung bis zur Überwachung muss ich das eigentlich vollumfänglich denken. Und ja, das tut weh, das ist ein verdammt großes Projekt. Aber damit sollte ich lieber jetzt anfangen, als es dann eben nicht zu machen und dann Opfer eines Angriffs zu werden.
Wie gibt man denn die Berechtigung dann besser oder strenger heraus, indem man einfach erstmal gar keine rausgibt und nur nach Bedarfsfall rausgibt und nicht von Anfang an sagt, ah ja, XY ist auch sehr wichtig, der braucht bestimmt hier hohe Berechtigungszugriffe?
Ja, das ist definitiv ein Weg. Also Least Privileged Prinzip zum Beispiel anzuwenden. Es gibt da 3-4 verschiedene Prinzipien, die relativ gängig sind. Es kommt immer auf den individuellen Fall an.
Ja.
Aber ich persönlich hatte es im Privatleben letztens auch. Ich habe einen Schlüssel für eine Sporthalle, um dort Sport machen zu dürfen. Den verwalte ich. Und ich war bei der Stadt, vielleicht hört die auch zu, und der musste verlängert und erneuert werden, weil wir in eine andere Sportstätte gezogen sind. Und dann sagte derjenige, der es einrichtet, sagte, okay, wann musst du denn in die Halle? Und ich sage, ja, dienstags zwischen 17:30 und 20 Uhr. Da muss das Schließsystem, so ein digitales Schließsystem mit so einem Transponder, muss freigeschaltet sein. Dann sagt er, oh ja, hier gibt es ein Profil 24x7, passt das nicht? Ich sag, ja, das wird passen. Ja, dann nehmen wir das doch. Und genau das, ja, genau da hat es mir wieder gezeigt. Ne? Eigentlich wäre es nicht erforderlich. Ich freue mich natürlich mega darüber. Ich kann jetzt immer in diese Sporthalle, das heißt, ich kann auch mal abseits meiner Zeiten in diese Sporthalle. Aber er hat mir eigentlich Tür und Tor dafür geöffnet und das selbstständig und weil es wahrscheinlich kein Konzept dahinter gab.
Krass, ja gut, sehr gutes Beispiel auf jeden Fall dafür, weil es würde ja auch einfach ausreichen, dann dich für den Dienstag freizugeben.
Genau.
Kurze Werbung.
Ihr habt es gerade gehört, die Bedrohungslage im Cyberraum wird komplexer, schneller und unberechenbarer. Unternehmen stehen unter massivem Druck, ihre IT-Security endlich auf ein Niveau zu bringen, das wirklich hält, was es verspricht. Und der Unterschied zwischen einer hübschen Security-Policy auf Papier und echter, gelebter Sicherheit, der ist verdammt groß. Genau da kommt das Tech-Risk-Team von EY ins Spiel. Sie übersetzen IT-Security nicht nur in Prozesse, sondern in wirksame Schutzmechanismen. Robuste Governance, klare Rollen, durchdachte technische Kontrollen und Meldewege, die im Ernstfall funktionieren. Kurz, sie machen aus defensiven Absichtsbekundungen echte Cyberresilienz. Besonders dort, wo es wirklich kritisch wird. Im Kritis- und NIS2-Umfeld sowie bei Unternehmen, die sich keine Ausfallzeiten leisten können. Wenn ihr ein Team sucht, das an der Schnittstelle von Cybersecurity, Regulatorik und echter Businesspraxis arbeitet und ihr eure IT-Expertise in Projekten einsetzen wollt, die echten Impact haben, EY sucht genau euch. Alle offenen Stellen findet ihr auf ey.com/karriere. Nochmal ey.com/karriere.
Das war's auch schon wieder mit der Werbung.
Marcel, dein Top 1 oder das dritte, was du mitbringst. Wir können ja gleich nochmal priorisieren am Ende. Was hast du noch dabei? Was ist ein Fehler, den du immer wieder siehst?
Ich glaube, dass man sich in falscher Sicherheit wiegt. Gerade in den letzten Jahren ist gerade Endpoint Detection, Response, Firewalling, das sind alles so Punkte, die sind als technische Lösung sehr stark in den Unternehmen Einzug gehalten worden. Es ist da auf eine Handvoll Produkte gesetzt worden, die im Gartner-Quadranten oben rechts stehen. Ich bin mehr Richtung Plattform als Kunde gegangen, habe versucht, Komplexität zu reduzieren. Alles so schön und gut. Und es haben sich Prozesse eingespielt, mit diesen Daten umzugehen. Das fängt jetzt aber langsam an, dass die Unternehmen denken, okay, jetzt habe ich dafür Zehntausende, Hunderttausende Euro ausgegeben. Jetzt bin ich da wohl schon sicher, weil das machen die schon für mich. Und auch Unternehmen, die zum Beispiel ein externes SOC, ob bei einem Herstellerpartner oder auch bei einem Managed Security Service Provider, in Auftrag gegeben haben, die sagen sich, okay, wir bezahlen hier Geld, wir sind wohl schon sicher. Aber das ist auch wieder ein Trugschluss, weil sich natürlich auch die Angriffe weiterentwickeln. Und auch da muss man immer wieder hinterher sein, was ist denn jetzt die Sichtbarkeit meines SOCs? Was ist die Sichtbarkeit meiner Enterprise-Lösung, die ich gekauft habe? Das heißt, auch da muss ich anfangen, Silos aufzubrechen und mich auch immer wieder zu fragen, ich unterschreibe nicht einen Vertrag für 3 Jahre und kann mich zurücklehnen. Das wäre halt falsche Sicherheit, sondern auch da immer wieder zu überlegen, wo kann ich noch investieren? Wo gibt es vielleicht einen Plattformanschluss? Wo kann ich ein Tool aus meiner Landscape benutzen, ohne dass ich vielleicht großartig neu investieren oder zumindest neu lernen muss, mit dem Tool umzugehen? Und wo habe ich vielleicht komplett blinde Flecken, die ich nicht mit meinen Tools heute erledigen kann, die mir aber vielleicht im Risikobereich auch einen Vorteil bringen, weil das ein reales Risiko ist. Das heißt, das sehe ich auch als eines der Top-Fehler, sich quasi zu sagen, ich habe jetzt Geld ausgegeben, ich habe die klassischen Evergreens getan, ich habe jetzt den Stand der Technik, sage ich mal, adaptiert. Und dann lasse ich es erstmal so lange laufen, wie ich einen Vertrag geschlossen habe.
Klingt auf jeden Fall auch logisch, dass das ein klassischer Fehler ist. Wenn du jetzt am Ende diese 3 Themen, die du mit reingebracht hast, nochmal so priorisieren müsstest oder sagen müsstest, das ist hier der häufigste Fehler und das der dritthäufigste, geht das? Oder ist das einfach immer wirklich auf den Einzelfall, muss man das betrachten?
Ja, das muss man auf den Einzelfall betrachten, keine Frage. Ich würde aber schon sagen, dass das mit den externen Systemen und dass ich auskennen, was habe ich überhaupt freigegeben, das ist halt erstmal ein sehr, sehr guter Punkt, dort direkt anzusetzen, ja. Weil ich glaube, das ist etwas, was ich mit relativ wenig Aufwand und auch wenig Geld in den Griff bekommen kann, um dort deutlich besser zu werden. Was dann aber schwieriger wird, und das ist sicherlich dann das Thema meiner Roadmap, meiner Gesamtinfrastruktur und vielleicht auch meinen Verträgen, den ich mit Managed Security Service Providern habe, das Thema ne, SOC-Visibilität, Netzwerk-Visibilität, weiterentwickeln. Das würde ich jetzt so ein bisschen auf die 2 setzen. Wenn ich vorne mich dicht mache, habe ich mit weniger Alarmen zu rechnen. Ja. Das ist einfach gemacht. Wenn ich meinen SOC ausweite, kann ich noch schneller reagieren. Wenn ich meine Lösung effizient nutze, kann ich noch mehr sehen und bessere Handlungsempfehlungen ableiten. Und an dritter Stelle würde ich aktuell das Thema Identity Access Management, Berechtigungskonzepte setzen, weil es einfach ein Langläufer ist. Das ist ein bisschen OP am offenen Herzen, gerade bei den vielen gewachsenen Infrastrukturen. Es bedeutet definitiv Investment in Budget. Also ich brauche ein Budget dafür, ich brauche vielleicht eine technische Lösung, ich brauche Menschen, die mir dabei helfen, sowohl in-house als auch vielleicht externe und ich brauche auch relativ lange Zeit und deswegen würde ich das eher so ein bisschen auf die 3 setzen, weil es am Ende auch Alarme reduziert, weil es dem Angreifer es deutlich schwieriger macht, dem Unternehmen großen Schaden zu verursachen, aber wenn ich quasi in 1 und 2 investiert habe, das heißt in meine externe Schwachstellenlandschaft, meine Zugänge und auch in meine Visibilität etwas frühzeitig zu erkennen, dann kaufe ich mir dadurch natürlich auch schon ein bisschen Zeit. Absolut. Und kann mich dann später um meine Hausaufgaben in Identity und Access Management kümmern.
Okay. Ja, das ist doch nochmal ein gutes Fazit, dass du sagst, okay, erst das und dann das. Ich glaube, das gibt dem Zuhörenden vielleicht nochmal einfach eine gute Orientierung. Ja, dann sind wir schon durch. Danke, dass du hier mal die 3 Insights mitgebracht hast. Und ich hoffe, ihr da draußen habt einiges gelernt. Ich würde sagen, wir sehen uns bestimmt bald wieder, zu welchem Cybersecurity-Thema dann auch immer.
Vielleicht noch vor der 50. Folge, aber ich denke wahrscheinlich eher danach.
Schauen wir mal.
Aber vielen Dank und bis dahin.
Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Das war das IT ist alles Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.